Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mal einen Gast aus dem Maren Fromm Institut habe, den Florian Gassmann. Florian bietet bei uns Rückführungen und Hypnose unter anderem an. Und ich bin zusätzlich sehr, sehr stolz, dass er bei uns ist, weil er ein tolles Projekt in Stuttgart mit unterstützt, um über Drogen oder präventiv über Drogen aufzuklären aufgrund seiner eigenen Geschichte. Das wird aber heute gar nicht so groß Thema hier sein. Trotzdem ist es mir wichtig, weil Florian da auch gerade die Chance hat, einen Preis zu gewinnen. Genau. Also herzlich willkommen, Flo. Und was bringst du zum Wochengespräch heute mit?
Ja, hallo zusammen. Hallo Maren, schön, dass du mich eingeladen hast. Ist mir eine Freude, mit dir zu reden und deinen Podcast mit Leben zu füllen. Ich bin ja bei dir im Institut als Partner und ich habe in den letzten Jahren auch viel mit Selbsterfahrung gemacht, Visionen, und einer meiner größten Dinge in meinem Leben ist, der Menschheit oder der Gesellschaft etwas zurückzugeben und zu dienen. Und das ist das, wofür ich brenne, wofür ich aufgehe in meinem Brotjob, in meinem Ehrenamt, wo ich auch in der Hypnose natürlich ein Werkzeug gefunden habe, wo ich ganz vielen Menschen helfe, körperliche, seelische Missstände in Trance zu bearbeiten und neue Welten zu erschaffen, in denen die Menschen dann einfach besser leben können. Das ist genauso in dem Projekt, das du gerade angesprochen hast. Ich will da nur ganz kurz eingehen. Ich habe selber eine Suchtkarriere hinter mir, bin seit 17 Jahren jetzt fast clean und trocken und begleite die Stuttgarter Drogenberatung immer in Schulen, um dort Präventionsarbeit zu machen. Und ja, das ist einfach ein ganz unbeschreiblich schönes Thema, jungen Menschen einen Samen einzupflanzen, ohne jetzt hier mit der erhobenen Hand zu kommen, sondern einfach von sich zu berichten, was Sucht ist, was, wie schnell und leicht man da reinkommen kann und wie schwer es ist, wieder rauszukommen, und einfach eine achtsame Herangehensweise an das Thema für die jungen Menschen zu bereiten, ja, genau. Mhm.
Ja, sehr, sehr schön. Flo, ist daraus, weil du diesen Weg so zurückgefunden hast und da ja verschiedenste Möglichkeiten kennengelernt hast und dann irgendwas, etwas dir auch geholfen hat, ist das so der Grund, weshalb du etwas der Menschheit zurückgeben möchtest und dienen möchtest, weil du dankbar bist, dein Leben zurückzuhaben oder ein neues Leben zu haben?
Ja, das ist das eine natürlich, ne, so, da einfach dankbar zu sein, dass ich überlebt habe.
Ja.
Ja, nicht normal mit der Krankheit, die ich habe. Das ist 99% sterben daran leider früher oder später, also entweder durch eine Überdosis oder eben durch Begleitkrankheiten wie Hepatitis oder HIV oder sonst irgendwelche Themen, die an die Leber gehen oder so. Mhm. Und das Zweite ist natürlich Wiedergutmachung.
Okay. Ja,
also einfach auch dieses Defizit oder dieses Minus, was ich in meiner Draufzeit der Gesellschaft angetan habe, als ganzes Kollektiv, ja, wieder aufzulösen und da auch ein Stück weit meinen Frieden zu finden. Ne?
So. Mhm.
Dieses Yin und Yang, ne? So.
Ja. Ja,
genau.
Und was bringst du dazu heute im ganz Speziellen mit? Also über was möchtest du heute besonders reden, weil es dir so ein Anliegen ist und, für die Menschen und es ein gutes Tool ist oder was auch immer?
Ja, also es ist einfach für mich ein Herzensbedürfnis. Und diese Thematik ist in unserer Gesellschaft einfach etwas, was ja durch diesen enormen Ego, den viele in dieser Konsumgesellschaft leben, etwas, was viel zu kurz kommt. Und ich bin da einfach, oder ich sehe mich da schon so ein bisschen als jemand, der als leuchtendes Vorbild vorgehen möchte, um zu zeigen, das lohnt sich, auch sowas zu leben, also im Ehrenamt zu sein. Ich bin mit meiner Geschichte als Ex-Junkie heute am Landgericht ein Schöffenrichter. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, wo man Gutes tun kann und wo man einfach mit wenig Mitteln vielen Menschen helfen kann und Gutes tun kann. Ich glaube, so ist so mein Auftrag heute Abend, da einfach drüber zu reden und vielleicht die Augen und Seelen zu öffnen für viele andere, die vielleicht gerade noch nicht so den Mut haben, da reinzugehen. Ja? Also ich habe da jetzt neulich zufällig über Facebook eine Bekanntschaft gemacht mit drei türkischstämmigen Menschen, die jeden oder alle zwei Samstage in die Stadt gehen und türkische Spezialitäten an die Obdachlosen verteilen.
Mhm.
Ja, solche Dinge sind halt möglich. Ne? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger, es ist mir einfach ein wichtiges Bedürfnis.
Okay.
Ja, den Menschen die Augen zu öffnen, dass das dringend notwendig ist.
Ja.
Mehr tätig werden.
Also das heißt, es geht, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, es geht wirklich um darum, heute in unserem Podcast zum einen die Menschen motivieren, die Augen zu öffnen, sowohl für sich, aber auch für andere und so diese Verurteilungen vielleicht auch ein Stück weit hinter sich zu lassen, nur weil für mich etwas falsch in dem Sinne ist, eher auf die Menschen zuzugehen und zu hinterfragen, hey, was hat dazu geführt und willst du Hilfe oder kannst du das jetzt schon annehmen oder ja auch Geschichten sich anzuhören?
Ja, Geschichten anhören, nicht mehr so in Vorurteilen auf Menschen zuzugehen und ja, vielleicht auch zu erkennen, was für eine Chance für einen selber in diesem Dienen liegt. Ja, also es ist ja nicht nur ein Geben, sondern so empfinde ich es jedenfalls und so erlebe ich es, wenn ich Menschen etwas gebe, ohne etwas zu erwarten. Mhm. Werde ich trotzdem wahnsinnig beschenkt.
Ja. Ja, ja, das finde ich sehr spannend. Ich habe das, also ich bin ja gerade dabei, mein eigenes Buch zu schreiben. Also das soll sich jetzt gerade entwickeln und dazu habe ich habe eine Audiografie veröffentlicht und der Audiograf hat mir die ganzen Interviews geschickt.
Mhm.
Und da war ich auch gerade an einem Punkt, wo ich es mir angehört habe nochmal, dass es zum Beispiel auch bei mir früher so war, dass ich früher oft Erwartungen an etwas gesteckt habe, wenn ich was für andere getan habe.
Mhm.
So, weil es aus meinem eigenen, also ich habe das natürlich nicht gewusst, dass es aus meinem eigenen Mangel heraus geschieht, dass ich jedem immer eine Freude machen will und. Also was ich alles für andere Menschen getan habe, wie viel ich an andere gedacht habe. Aber damals war das mit einer Erwartung verbunden, etwas zurückzubekommen an, sei es ein Danke oder eine Einladung oder eine Freude oder so, weil ich dachte, also, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn ich Leistung erbringe, bekomme ich auch was zurück. Und das hat sich zum Beispiel verändert und das empfinde ich zum Beispiel auch als diese Form von Dienen. Ich mache manche Dinge immer noch total gerne, die ich damals getan habe, aber zum Beispiel das, was ich zurückbekomme, ist meine eigene Freude, dass ich das tun darf. Und das vielleicht auch als so eine Art Dienen zu sehen, ja? Also, hey, ich tue was für die Menschheit und die Erwartung ist aber nicht mehr an jemand anderes gebunden oder die müssen mir nichts mehr zurückgeben, weil ich tue das, weil ich mir selbst eine Freude mache, auch damit. Sondern ein anderes Bild.
Ja, das ist ein ganz, ganz spannend, eine ganz spannende Ansicht, weil dort geht's ja genau hin. Ne?
Ja.
Also von diesem, ich gebe was und dann muss ich was bekommen, wegzukommen, zu ich gebe etwas und das löst dann in mir etwas aus, was mich mit meiner Person zufrieden macht. Ja, also mich praktisch ja seelisch nährt, ja. So also ich habe da immer wieder ein sehr nettes Beispiel. Ich bin ja in einer Selbsthilfegruppe noch und wir machen Öffentlichkeitsarbeit oder Infomeetings in Kliniken, wo die Süchtigen zum Entgiften gehen. Und am Anfang war ich da auch immer so, jetzt muss ich jemand heilen da drin, ne? So. Und die müssen mir dankbar sein dafür, dass ich jetzt da komme. Und ganz oft war das dann eben nicht der Fall, sondern die haben gesagt, ich will gar nichts mit dir zu tun haben. Ne?
Ja.
Und im Lauf meiner Entwicklung habe ich halt gemerkt, darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, Samen zu pflanzen.
Ja.
Ob die jetzt mal irgendwann aufgehen oder nicht, ist nicht in meiner Macht, ja, sondern es geht einfach darum, etwas von mir zu geben und zu wissen, okay, vielleicht erinnert der sich oder diejenige sich mal in 5 Jahren oder so in einem anderen Moment, ah, da war doch mal einer, der hat das vorgelebt. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Ding im Dienen. Dinge vorzuleben, ja.
Ja, Florian, weißt du, wann oder hast du so ein Gespür dafür, wann sich das für dich verändert hat? Also wann du das loslassen konntest, dass diese Erwartung an andere, gab es dann einen besonderen Moment?
Also ich denke, dass, wenn ich jetzt so zurückreflektiere, hat es ganz viel damit zu tun, wann oder in wie stark meine Selbstakzeptanz und Selbstliebe gewachsen ist. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mich immer mehr annehmen konnte als der ich bin, mit all meinen Defiziten und meinen positiven, tollen Seiten, umso egaler wurde das, was so von außen an Wertungen in mich hineingetragen wurde. Also ich brauchte das plötzlich nicht mehr, das zum Aufwerten. Ja? Mhm. Mhm. Und kann dadurch natürlich heute da ganz anders rangehen.
Ja, für mich hat sich's klar auch durch Persönlichkeitsentwicklung und meine eigene Entwicklung verändert. Und durch die Auseinandersetzung damit, was bedingungslose Liebe ist. Ich habe das am Anfang ganz falsch verstanden. Ich habe am Anfang gedacht, bedingungslose Liebe ist, den anderen so zu nehmen, wie er ist und dann auch alles hinzunehmen, was dieser Mensch tut und das dennoch das Positive in dem Menschen zu sehen. Das ist ja mal grundsätzlich auch richtig so. Und doch war das etwas, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht leisten, also so leisten konnte, wie ich dachte, dass ich das könnte oder müsste. Und habe dann auch geguckt oder festgestellt, okay, diese bedingungslose Liebe fängt bei mir an, wenn ich bedingungslos mich liebe und für mich gut sorgen kann. Dann kann ich auch jemand anderes sein lassen, wie er ist. Und ja, wie du sagst, auch Samen pflanzen oder Ideen einbringen oder was auch immer. Oder sogar auch dafür sorgen, zu sagen, okay, wir passen jetzt so nicht zusammen in unserem Leben oder so. Aber vielleicht, oder ich werde mich an dich erinnern und vielleicht erinnerst du dich auch an mich. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Thema diesbezüglich auch. Ja, also dieses, es gibt ja Bücher darüber, Helfen macht müde, oder diese ganzen Helfershelfer, die oftmals darüber versuchen, ihr Glück zu finden. Und was ja natürlich, also ich will diese ganzen Menschen, die, ich bin ja selber so ein in diesem Helferberuf als Heilpädagogin oder auch als Coach. Und doch ist es so wichtig, seine eigene Rolle da zu finden, ohne sein Glück davon abhängig zu machen, ob jetzt bei wem anderes was funktioniert oder nicht.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, weil so meine Erfahrung ist doch tatsächlich die, dass gerade in unseren heilerischen oder helfenden Berufungen ist es sehr oft so, dass wirklich da viele sind, die ihre Leichen noch im Keller haben, wenn ich es jetzt mal so krass ausdrücken darf. Ne? Also die einfach noch nicht durch ihre Täler durch sind. Und ich glaube, dass um anderen adäquat helfen zu können und ihnen nicht dabei auch noch Energie abzuziehen, musst du eben schon so mindestens zur Hälfte aus deinem Tal draußen sein. Ne? Also du bist ja nie richtig draußen, aber trotzdem, denke ich, musst du die wichtigsten Dinge in deinem Leben einfach bearbeitet haben, geheilt haben.
Ja, und dazu bietest du ja zum Beispiel deine Rückführungen an und auch die Hypnose zum Beispiel, also zumindest also im Maren Fromm Institut und auch über dein Stuttgarter, also in Stuttgart die Hypnose. Flo, also welche Erfahrung ich gemacht habe in den letzten Jahren ist, dass meine Seele immer nur dann was freigegeben hat, wenn sie gespürt hat, ich bin stark genug dafür. Und dann ist auch wieder was Neues, konnte was Neues bearbeitet und aufgeräumt werden. Wie ist das in der Hypnose oder bei deinen Rückführungen? Zeigt sich da manches bisschen schneller oder ist Seele da genauso achtsam mit uns?
Also ich habe so diese Erfahrung, dass das Unterbewusste immer nur das den Klienten zumutet, was er auch gerade in dem Moment tragen kann. Und wenn irgendwelche Themen gerade nicht dran sind, dann funktioniert zum Beispiel auch mal eine Rückführung nicht. Ja? Dann kommt derjenige einfach nicht rein. Ist genau dasselbe, wenn jemand nicht aufhören will zu rauchen und kommt zu mir, weil er von seiner Frau oder dem Mann geschickt wurde, der sagt, jetzt gehst du mal zu meinem Gastmann, hörst auf mit Rauchen, der will nicht. Geht nicht, es funktioniert nicht. Also, und das ist eben schon wie in jeder Therapieform oder in jeder helfenden Form, ob Coaching oder Gesprächstherapie oder Körpertherapie. Ja, Körpertherapie ist nochmal ein bisschen anders, weil der Körper ja nochmal anders spricht, als wenn man nur mit der Seele arbeitet. Dass das schon dran sein muss, das Thema, das man bearbeitet, um es auch wirklich zu lösen. Genau.
Ja, und es gibt ja verschiedene Ansätze. Also ich weiß noch, dass ich 2017 habe, also weil ich hatte ja meine ersten 10 Lebensjahre total vergessen oder verdrängt und bin immer auf der Suche danach gewesen, sei es in Psychoanalyse oder dann auch in Form von einer Rückführung. Und da weiß ich noch, wie heute, also ich bin auch überhaupt nicht reingekommen in diese Rückführung. Aber was es da mir sehr, sehr schwer gemacht hat, war, dass ich ständig von dieser Frau, die mit mir die Rückführung gemacht hat, die hat mich immer nach Bildern gefragt, was siehst du jetzt, was siehst du jetzt? Und ich bin tatsächlich eher ein körperlicher Mensch, der also den Körper spürt, den Körper wahrnimmt und dann vielleicht auch etwas riecht oder so. Und da, wenn ich darin gefördert werde, oder unterstützt werde, dann kommen auch Bilder nach einer Weile. Also die Bilder lassen bei mir aber recht lange auf sich warten, sondern mein Körper zeigt ganz viel. Wie arbeitest du?
Was nimmst du wahr?
Okay.
Und ich weiß natürlich, dass gerade in unserer verkopften Welt das Bilder sehen oftmals ganz schwierig ist. Ja, oft sind die Menschen eher in Gedanken.
Ja.
Ja, also sie wissen, was war. Es ist schwierig, da einen Weg zu finden. Ich frage dann halt immer, was nimmst du wahr? Siehst du Bilder? Hast du Gedanken? Was fühlst du? Ja, also einfach alle Sinne abzufragen, um dem Klienten einfach Wege offen zu lassen, das zu wahrzunehmen. Weil wenn du natürlich immer nur nach Bildern fragst, dann sagt er sich irgendwann innerlich, es funktioniert nicht.
Ja.
Ja, und dann bin ich frustriert als Rückführungstherapeut und mein Klient ist noch mehr frustriert, weil er eine Sitzung gemacht, für die er bezahlt hat und nichts ist passiert, ne? Und ich gehe dann immer natürlich auf meine Klienten so ein und sage, pass auf, also wir haben jetzt da beide keinen Erfolg gehabt, kostet dich nur die Hälfte.
Ja. Yeah.
Weil ich kann ja nicht irgendwie da den vollen Preis abrechnen, wenn es nicht funktioniert hat. Ne? So, yeah. Da würde ich mich dann auch schon wieder schäbig fühlen.
Ja.
Ne?
Yeah. Aber das ist schon, also. Ich meine, ich habe es jetzt ja im Laufe der Jahre dann auch noch wieder, also ich habe es ja wiederholt zweimal bereits. Und ich für mich finde das ein tolles Mittel, also gerade auch die Rückführung zum Beispiel, ein tolles Mittel, um herauszufinden, oder ich bin gar nicht bewusst dran gegangen, um herauszufinden, warum tue ich das, was ich heute tue hier. Sondern es hat sich durch die zwei Rückführungen, durch zwei Leben, die ich kennengelernt habe von mir, einfach bestätigt, dass ich in einem früheren Leben eine ähnliche Geschichte hatte, so wie im heutigen Leben und da auch schon Dinge auf den Weg gebracht habe und es jetzt meine Aufgabe ist, das zu Ende zu bringen. So, und da, also das fand ich super spannend auch nochmal als Bestätigung dafür, was für einen Ansporn ich habe oder woher das überhaupt kommt, herauszufinden, ja, und dennoch auch klar darin zu sein, es ist kein Druck dahinter irgendwie. Also ich fühle mich jetzt nicht gezwungen dazu, das zu machen. Es ist einfach ein intrinsisches Herzensanliegen.
Mhm.
Ja. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Ich war eine Heilerin mit einem Wolf in einer Höhle.
Okay.
In meiner Rückführung, die ich damals gemacht habe. Und ja, und es ist ja bei ganz vielen Menschen so, die diesen Weg im heutigen Leben führen, dass da tatsächlich was aus früheren Leben mit reinspielt, ne? Energetisch.
Mhm.
Also, und wenn man sich das überlegt, wie diese ganzen Methoden immer wieder verschwinden, ne? So. Mhm. Und dann kommt irgendeine Generation, die das wieder irgendwie so aus alten Schriften hervorkramt und wieder neu zum Leben bringt. Mhm. Finde ich schon sehr spannend, auch dass das einfach immer wieder mit neuem Leben erfüllt wird. Ne?
Ja, also was ich so schön finde, ist, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass zwar, genau wie du sagst, vieles wird mit neuem Leben gefüllt, aber es sind im Grunde genommen, so vieles ist schon so alt, so altes Wissen, ja.
Ja.
Und dafür finde ich, das ist zum Beispiel was in mir große Dankbarkeit hervorruft, dass es schon so altes Wissen gibt. Mhm. Und ich tue mich tatsächlich ganz arg schwer, wenn dann von manchen Menschen so getan wird, als hätten sie jetzt das Rad absolut neu erfunden. Wir entwickeln fort, vermutlich, oder nein, wir entwickeln fort und gleichen an die heutige Gesellschaft an, aber es ist vieles so alt und es ist vieles schon so lange da.
Hypnose.
Ja.
Alte Ägypter. Mhm. Ja, in ihren Tempel. Oder noch viel früher die Kelten.
Ja.
Ja, so. Ganzen Druiden. Ganz viele arbeiten mit Trance.
Mhm.
Ja. Und wenn man sich überlegt, wie die Hypnose früher ja eins der Mittel war von den Ärzten, um Menschen zu sedieren.
Mhm.
Ja, also in schmerzfreie Zustände zu bringen, um sie zu operieren. Ja. Da war die Hypnose hoch anerkannt. Ja.
Mhm.
Anton Mesmer-Zeiten, da, also kurz bevor dann die Pharmaindustrie aufkam. Ja, und die Pharmaindustrie hat ja dann die Hypnose verdrängt.
Mhm.
Ja, durch die Narkosemittel. Und dann sind die Hypnotiseure in die Jahrmärkte gegangen, weil sie keine Möglichkeit mehr hatten, anders ihr Geld zu verdienen. Und über diese Schiene ist natürlich dieses alte Wissen, das eigentlich unheimlich wertvoll ist für die Menschheit, in ein ganz komisches Licht gerückt worden. Ne?
Mhm.
Also das wurde dann ja immer skurriler mit diesen Disco-Auftritten, so in den 70er, 80er Jahren,
ja,
wo die Leute über den Stuhl gelegt hat oder wie ein Hund durch die Manege hat laufen lassen.
Ja. Ja.
Und genau das ist das, was so wertvolle Methoden ja einfach in ein Licht stellt, wo sie einfach nicht hingehören. Ne?
Ja. Ja, so ist es.
Ja.
Jetzt hatte ich eigentlich gerade irgendwie eine Frage und irgendwie ist sie jetzt gerade weg. Also tatsächlich, jetzt habe ich sie wieder. Und zwar, also ich habe ja auch bei dir die Raucherentwöhnung gemacht und die hat bei mir mega krass gut geklappt. Und dann bin ich in meinem Trauma getriggert, in einem meiner alten Trauma getriggert worden, die ich nicht kannte.
Mhm.
Und ich fand es dann sehr spannend, also dass ich auf dieses alte Muster dann nochmal zurückgegriffen habe.
Mhm.
Und ich habe mich am Anfang echt total dafür verurteilt, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und da möchte ich so, mit dem, dass ich das erzähle, möchte ich gerne einfach nochmal den Bogen schlagen dazu, zu diesem Anfang, den wir hatten, wo du gesagt hast, dass wir Helfer zusehen sollten, bevor wir helfen, auch wirklich unsere Bereiche aufgeräumt zu haben oder so. Oder zur Hälfte wenigstens. Und doch dürfen, also zum einen sehe ich das auch ganz genauso, weil wir sonst uns identifizieren mit unseren Klienten und ihren Themen und dann möglicherweise unsere eigenen Themen bei unseren Klienten reinbringen. Mhm. Und zum anderen dürfen wir uns aber auch nicht dafür verurteilen, wenn wir, also wir uns dann doch auch, weil bei uns irgendwas getroffen wurde und wir nochmal einen Schritt zurück machen, uns nicht verurteilen dafür. Und gleichzeitig auch dieses Medium, dieses Tool, die Hypnose zum Beispiel auch nicht zu verurteilen, sondern da ist irgendwas anderes in einem Menschen dann drin, weshalb man nochmal eine Kurve machen musste.
Ja. Ja, und ich spreche dann da ganz oft nicht von einem Rückfall, sondern von einem Vorfall. Ja. Das heißt, es fällt etwas vor und der Klient fällt aber auch nach vorne. Also er macht nicht einen Rückschritt, sondern er macht einen Fortschritt und geht praktisch mit diesem Thema einfach nochmal offiziell und ganz klar damit um, wird nochmal damit konfrontiert und findet dann vielleicht einen anderen Ansatzweg, um mit diesem Thema endgültig abzuschließen. Und gerade bei dir, denke ich, ist es einfach wichtig auch zu sehen, dass es einfach auch dein Trauma gelindert hat. Ja? Das war vielleicht anders gar nicht aushaltbar für dich. So, und wenn das so ist, dann ist es völlig legitim, da wieder eine Zeit lang zu suchen.
Ja, sehe ich mittlerweile auch so. Ja. Und es hat dann alles seine Zeit. Also wenn das eine dann seine Kraft bekommen hat und noch mehr heilen durfte, dann hat auch wieder zum Beispiel das Nichtrauchen wieder seine Zeit, dafür seinen Platz zu bekommen. Ja. Weil, also das finde ich, und das passt auch, finde ich, so schön zu diesem Dienen, was du am Anfang erwähnt hast. Wir dürfen uns darüber im Klaren sein, dass für jeden Menschen der Ausstieg aus egal welcher Sucht, egal aus welchem Muster, egal aus welchen Beziehungen oder aus was auch immer, hin zu einem freieren Leben oder zu einem neuen Leben, es kostet immer Kraft und Energie. Ja, also ich sage immer, es ist kein Zuckerschlecken oder das Leben ist kein Ponyhof und ich muss dazu auch mutig sein, das zu wollen und diese Wege auch zu gehen. Und nur weil vielleicht irgendwo suggeriert wird mit Leichtigkeit und hier und da, ja, durch diese Wege oder durch Konfrontationen, die vielleicht erstmal auch wehtun, kommen wir aber in die Leichtigkeit, wenn wir den Mut dazu haben, den wirklichen Willen auch dazu haben, diesen Schritt zu gehen.
Ja, und weißt du, ich denke, gerade meine Geschichte zeigt ja, egal wie tief du bist, es gibt immer einen Weg raus. Ja? Ja. Also das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Und gerade wenn man nochmal über die Sucht sprechen, ist es auch wichtig, ein Verständnis zu haben. Das ist eine Krankheit, die ist nicht heilbar, sie kann nur zum Stillstand gebracht werden. Ja? Mhm. Und wenn man etwas zum Stillstand bringt, dann kann es natürlich auch wieder losgetreten werden.
Ja.
Das ist einfach ein Merkmal dieser Krankheit. Ja? Und man muss einfach wissen, wenn das passiert, dann kann das passieren, aber es ist eben genauso wieder möglich, auszusteigen. Ja? Mhm. Also deswegen denke ich, da wollte ich einfach drüber sprechen, dass es kein Weltuntergang ist, wenn da so etwas passiert, sondern es kann auch wirklich eine Chance sein.
Mhm. Magst du noch erzählen, was dir schlussendlich am meisten geholfen hat, dann wirklich die Entscheidung zu treffen, ich will leben? Oder war das gar nicht die Entscheidung, ich will leben? Vielleicht war es was anderes.
Das war die Entscheidung, ich will leben und ich will mit meiner Frau leben und ich will endlich frei leben. Und es ist ja nicht in dieser einen Etappe meines Lebens passiert, sondern ich würde sagen, es ist eine lineare Entwicklung gewesen, die immer wieder zwar Dellen gehabt hat, aber im Endeffekt schon so eine klare Linie in Richtung Gesundwerden gewesen ist, ja. Mhm. Mit vielen Therapien, mit vielen Entgiftungen, mit vielen Stunden bei Drogenberatungen, bei Sozialarbeitern. Mhm. Und im Endeffekt war es dann doch wirklich die Entscheidung fürs Leben.
Ja. Ja, ja, das kann man, glaube ich, aber auf jede Sucht beziehen, oder, Flo? Also, ja. Oder auf jede Form von Abhängigkeit. Also, ich hatte ja die Linda Dordey auch irgendwann im Interview und also da war, mir wurde noch gar nicht, war bis dahin zum Beispiel auch gar nicht der Begriff klar, dass es sowas wie Streitsucht gibt, mhm. ja, oder also das Gegenteil von Harmoniesucht, also dass man es gar nicht aushalten kann, wenn es harmonisch ist und es immer mhm. wieder zerstören muss. In meinem Leben ist es ja auch viele Jahre die Bulimie gewesen mhm. und das Verrückte ist ja, dass man, wenn du so krank bist und diese Sucht hast, du redest es dir ja schön, also oftmals zumindest, und sagst dir selber, ich komme da raus und jederzeit kann ich damit aufhören. Mhm. Und schlussendlich war es bei mir aber erst der Moment, als es lebensbedrohlich wurde, mhm. als meine warte mal, wie nennt man es nochmal? Die Röhre zum Essen?
Speiseröhre.
Als die Speiseröhre total entzündet war und kurz davor mhm. war, irgendwie durchzubrechen, ja. Mhm. Da habe ich Angst bekommen. Also für mich war, also damals, um mit der aktiven Bulimie aufzuhören, war es notwendig, so einen massiven körperlichen Einschnitt gehabt zu haben und da dann die erste Therapie zu machen.
Genau, das ist das, was wir in unserer Selbsthilfegruppe den Tiefpunkt nennen.
Ja.
Also erst dann, wenn du wirklich an dieser Weggabelung stehst, Leben oder Tod, wird oftmals die Kraft frei, wirklich das Ruder rumzureißen. Ja. Mhm. Mhm. Was ich noch sagen wollte, das Mittel ist völlig wurscht. Mhm. Immer diese Krankheitssucht. Ja. Also egal ob jetzt Alkoholiker, Junkie, Liebes, Sex, mhm. Ess, Bulimie, Arbeit, Sport. Mhm. Du kannst alles einsetzen. Ja. Also du kannst mit allem dich krankhaft dicht machen. Mhm. So dass du dich nicht mehr spürst. Ne? Und was ja. mir zu diesem Streit, zu dieser Streitsucht eingefallen ist, ist, ja, wenn ich es nicht aushalten kann, dass mich jemand mag, mhm. ja, dann zerstöre ich es.
Ja, genau. Ja. Ja. Wenn ich Angst davor habe, dass es zu harmonisch werden könnte, weil ja, dann könnte ich vielleicht auch angreifbar werden, ja, und lieber mache ich es vorher kaputt, als genau. dass ich es zulasse, dass jemand meine Verletzlichkeit kennenlernt. Mhm. Mhm. Ja, und das ist ja im Grunde genommen, also mit Sucht machen wir so viel Emotionales zu, mhm. um nicht gesehen und also nicht wirklich gesehen zu werden und um uns auch nicht selber wirklich mhm. zu sehen.
Also mit den Opiaten die ich genommen habe, da ich war ja ein lebender Zombie. Ne? Also ich habe ja gar nichts mehr gespürt. Ne? Die Opiate, die decken ja alles zu. Ne? Mhm.
Wie lange hat es für dich gebraucht, dann Flo, also nachdem du deine Entscheidung getroffen hast, so dann wirklich kein Bedürfnis mehr zu haben? Weil, also ich arbeite mit einem jungen Menschen oder habe mit ihm gearbeitet zum Beispiel, und würde der so an jemanden treffen, einfach so, der würde wahrscheinlich mächtig verurteilt werden für die Geschichte, Geschichten, die er gemacht hat und die er erlebt hat, ohne zu gucken, dass diese Suchtgeschichte zum Beispiel schon aus dem Elternhaus kommt und warum oder was der Grund ist oder die Ursache des Ganzen ist. Und ich habe bei ihm zum Beispiel die Sorge, der hat sich entschieden dagegen, ja, weil er Ziele hat wie Führerschein und solche Sachen. Und doch zum Beispiel dieses Thema Legalisierung von Cannabis sehe ich für ihn aktuell noch als Bedrohung an.
Also ich hab selbst jetzt noch nach 15 Jahren immer wieder Rückfallträume, aber nur Träume. Ja.
Ja.
Suchtdruck habe ich fast nicht mehr.
Okay.
Also es dauert schon 10 Jahre, glaube ich, würde ich sagen, bis da wirklich der innerliche Abstand so da ist. Und es gehört halt, und das ist mein Verständnis davon, wenn du mit so einer massiven stofflichen Sucht zu tun hattest. Und das ist jetzt egal, ob das Alkohol, Cannabis, MDMA, also Ecstasy oder Koks oder Heroin ist, dann solltest du wirklich auf einer wöchentlichen Basis etwas für dich tun.
Mhm.
Ja, um einfach in der Selbstreflexion zu bleiben, um innerlich aufzuräumen, jedes Mal wieder, damit da nicht irgendwie ein großer Müllsack sich ansammelt, der dann irgendwann diesen Rückfall, der ja ganz viel früher im Kopf beginnt, loszutreten. Und meine Art und Weise, damit umzugehen, ist tatsächlich komplett frei von psychoaktiven Substanzen zu leben. Ja?
Ja.
Kein Alkohol, keine Drogen. Wenn ich Medikamente nehme, sage ich meinen Ärzten immer, was ich nicht haben möchte, ja, keine Benzodiazepine und so weiter, also keine Beruhigungsmittel. Und und einfach da dranbleiben.
Ja, also für mich war, wie gesagt, 9 Jahre hochaktive Bulimie. Und dann konnte ich es ein paar Jahre lassen. Dann gab es aber wieder Momente, wo meine Selbstliebe nicht so wirklich da war oder war nicht da, oder auch ein Zwang und Druck, eine Angst, von außen wieder nicht mehr anerkannt zu sein. Also ich habe immer wieder bis vor 5, 6 Jahren immer mal wieder kurze Episoden gehabt. Also nie langfristig, aber kurze Episoden, in denen ich wieder gekotzt habe. Also dann, wenn es mir ganz schlecht ging. Und dann habe ich aber auch wieder es mir immer wieder angeguckt, zum Beispiel. Und was ich mega krass fand, war dann auch wahrzunehmen, also meine Tochter hat eine GFS über Bulimie, Binge-Eating, Magersucht und so gehalten und hat ein Interview mit mir geführt für die GFS. Und da ist mir erst wirklich bewusst geworden, auch 30 Jahre, oder nee, Quatsch, warte mal, 20 Jahre fast später, dass diese wie der Kopf doch noch manchmal anders tickt, als oder wie ich mich dann im Spiegel gesehen habe. Also es hat echt eine Weile gebraucht, auch meinen Körper dann so anzunehmen. So. Und Das habe ich vorhin bei dir auch rausgehört. Je mehr du in deine Selbstannahme und je mehr du in deine Selbstliebe gekommen bist, desto freier konntest du dann auch mit den Menschen sein, die du begleitest. Ja, also nicht nur durch die Hypnose, sondern auch mit der Selbsthilfegruppe oder mit deinem inneren Auftrag auch mit der Prävention an den Schulen und Ähnlichem.
Ja, klar. Und natürlich auch in meinem Hauptjob, ne? Da so zu bestehen, ohne diesen Minderwert zu haben, ja, aus welcher Geschichte ich komme, dass ich nicht studiert habe. Zwar denselben Job macht wie die Jungs dort, ne, aber eben kein Bauinsch bin, sondern nur eine Lehre habe und trotzdem dort mein Mann stehe. Ne? Und, und das ist natürlich unglaublich, das selbst zu beobachten, so, ne? Was eigentlich alles möglich ist. Und dass es wirklich immer nur wir selber sind, die uns begrenzen. Ne?
Ja. So. Ja, das finde ich auch super spannend. Also ich bin jetzt ja Dozentin an der Internationalen Hochschule für soziale Arbeit und ich habe mich da einfach ganz frech als Dozentin für Praxisreflexion beworben, obwohl ich auch nie studiert habe. Aber ich für mich dann auch gesagt habe, so wie du, Flo, du hast so viel Berufserfahrung, ja, mit deinem Job und hast dich auch fort- und weitergebildet und wir bringen so viel Leben mit rein in das Ganze. Und Erfahrung, dass ich dann für mich gesagt habe, hey, ich habe ein Lebensstudium auch aus meinem Job, ja, und das ist für Praxisreflexion oder Ähnliches viel wertvoller, als wenn ich frisch von der Uni kommen würde.
Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja auch das, was so in der Präventionsarbeit, das ist, was die Menschen berührt. Mhm. Da ist so auf der einen Seite der Sozialpädagoge als Drogenberater, der das von der fachlichen Seite her beleuchtet, der aber dann sehr statisch wirkt, ne? Weil er eben nicht die Erfahrung mitbringt. So. Und ja, das ist, ich erlebe es auch bei uns im Job. Die Leute, die frisch von der Uni kommen, die sind theoretisch fantastisch ausgebildet, aber eben nur theoretisch. Und bis die dann tatsächlich im Job angekommen sind und so eine Baustelle wirklich über alle Gewerke mit Leben bespielen können, braucht es eben 10 Jahre Berufserfahrung. Und natürlich auch eine reife Persönlichkeit als Bauleiter oder Baumanager. Da musst du ja führen. Ja, da musst du begleiten. Da musst du auch streiten. Du musst streiten lernen. Ja, also konstruktive Konfliktlösungen. Es ist unglaublich, was da alles an Facetten der Psyche erwartet oder benötigt wird, um wirklich das mit Leichtigkeit zu machen.
Flo, wir sind jetzt fast bei einer Stunde und
das ging aber schnell.
Ja, das stimmt. ja, also 50 Minuten haben wir. Ja. Mich würde es total interessieren, was ist das Schönste, was du so noch für dich tust, ja, also oder wie sorgst du noch gut für dich? Also weil, hey, du machst die Prävention, du machst die Selbsthilfegruppe, du machst deinen Hauptjob, du hast Familie und das ist ja schon ganz schön ausfüllend. Und was tust du für dich, um weiterhin in deiner eigenen Mitte bleiben zu können, gut für dich zu sorgen? Ach genau, im Institut bist du ja auch noch ab und zu. Ja. Genau, also du machst ja selber auch ganz arg viel. Ja. Und wie sorgst du für dich?
Also ich passt gut zu Human Spirit, von Veit Lindau. Ich schlafe gut und viel, also mindestens 7 bis 8 Stunden. Ich meditiere. Ich habe eine funktionierende Spiritualität für mich. Das heißt, für mich ist es ein Glaube an Gott, eine höhere Macht, so wie ich ihn mir vorstelle. Also bin zwar evangelisch und fühle mich in Kirchen auch sehr wohl, aber ich bin jetzt nicht so der aktive Christ, ja, sondern ich habe einfach einen Glauben für mich entwickelt, der für mich funktioniert. Da kriege ich ganz viel Kraft aus. Dann bin ich gern, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, Fahrradfahren. Ich habe seit letzten Jahr ein neues E-Mountainbike, wo ich ein bisschen so durch die Wälder und Weinberge hier düse. Ja.
Ich und glaub, du hast Liegestütz.
Ja.
Wie weit bist du jetzt? Wir haben den 10.2.
Ich bin jetzt bei 42 und 20.
Das heißt 42 am Morgen oder wie teilst du es auf?
42 und dann mache ich eine kleine Pause und nochmal 20.
Wow.
Ja.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Ich merke schon, dass es mehr wird. Ja, genau. Ja, okay. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich machen, ist eine gute Seelenhygiene. Also einfach achtsam zu sein, in die Gruppe zu gehen, zum Beispiel da viel zu teilen. Ja. Die 12-Schritte-Gruppen sind ja da sehr entspannt, weil du ja nur von dir teilst, nicht Feedback kriegst, sondern einfach nur deine Themen dort lassen kannst, auch an den Tischen. Meditieren. Ich habe hier dieses Herzkohärenz-Messgerät. Das mache ich auch immer wieder. Einfach wirklich das Innere nicht vergessen. Ja? Mhm. Also wir sind ja sehr, sehr hüllenorientiert und sehr geistorientiert, aber die Seele ist, glaube ich, das, was wir nicht vergessen dürfen. Und wenn es der gut geht, dann geht es den beiden anderen auch gut.
Ja. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Irgendwie ist das nochmal auch passend zu dem letzten Wochengespräch, das ich mit Regina Schrott geführt habe zum inneren Kind. Ja, wenn das dann auftaucht, wenn das innere Kind auftaucht, Seele auftaucht,
guck mal,
ernst nehmen.
Siehst du das?
Ja, ein Elch oder so.
Nee, das ist ein kleiner Hase.
Ah.
Den habe ich seit der psychosomatischen Klinik 2005, wo ich clean geworden bin. Mhm. Das ist mein inneres Kind, das ist das Symbol meines Sinnes. Das habe ich da in der Klinik immer mit rumgetragen.
Ja, sehr schön. Ja, und ich finde, das passt wunderbar zur Seelenhygiene. Ja, ja. Also da wirklich das immer wieder anzugucken und auch also zu beruhigen, in den Arm zu nehmen. Und was auch immer dem inneren Kind oder deiner Seele gut tut. Und auch, also was ich auch wichtig finde, ist, also zum einen ist ernst nehmen und auch anschauen, wenn was ploppt. Und also bei mir ist auch zum Beispiel mal gewesen, wenn dann was hochgeploppt ist und ich eigentlich jetzt gerade gar keinen Bock mehr auf irgendeine Persönlichkeitsentwicklung hatte, dann auch zu sagen, leck mich am Arsch, ich habe jetzt gar keinen Bock, was willst du jetzt hier, ja, auch die Gefühle dann zuzulassen. Und dann darf man es vielleicht auch mal kurz ein bisschen zur Seite legen, aber es wird sich sowieso wieder melden und Hallo sagen und sagen, hey, jetzt aber, bitte.
Genau.
Ja, und was ich auch von dir weiß, und ich glaube, insgesamt darf das ja jeder wirklich für sich selber auch finden. Also zum einen, wie du sagst, Meditation, Seelenhygiene, Fahrradfahren. Ich weiß, du kochst und backst auch sehr gerne. Ja. Und deine Familie ist dir unglaublich wichtig. Also du nimmst dir sehr gerne schöne Auszeiten mit deiner Familie. Und ich glaube, ein Teil deiner Familie ist auch in Berlin, gell?
Ja.
Und dass ihr dort auch immer wieder schöne Zusammenführungen habt.
Genau.
Schön.
Ja. Und meine Schwester ist jetzt seit 6 Monaten wieder hier in Stuttgart, nachdem sie 25 Jahre in San Francisco gelebt hat.
Ja, wow.
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte.
Ja, ja, das glaube ich. Also, ja, mein Bruder ist in Hannover. Also und ich genieße das sehr, was für eine Verbindung wir haben, also emotional. Wir sind einfach sehr miteinander verbunden. Und ich finde es gerade super spannend, welchen Weg er geht. Er geht total den Weg meines Großvaters und meines Vaters, so jetzt in Richtung Politik. Und also bei sich im regional, ja. Aber ich finde es so spannend, was sich wiederholt und aber auch was für eine Verbindung da ist und wie wir uns einander lassen können, wie wir sind und mit dem, was uns beschäftigt. Ich liebe das, einen großen Bruder zu haben.
Ja.
Ja. Ist deine Schwester älter oder jünger als du?
Jünger. Ich bin auch der große Bruder.
Okay. Ja, schön, dass sie wieder da ist.
Genau, ja.
Und dass sie ein gutes Wiedereinleben hat hier in Stuttgart.
Ja.
Sich, also ich liebe San Francisco, ich war schon 5-mal dort. Ist schon auch eine tolle Stadt.
Ja, aber hat sich leider in den letzten Jahren sehr verändert, das ganze Ami-Land.
Ja, das stimmt. Also ich war 2012 das letzte Mal. Das ist also 10 Jahre her. Wahnsinn, schon so lange.
Und ihre Kinder sind Mischlinge und ihr Mann ist dunkelhäutig. Und dementsprechend haben die natürlich mit Rassismus da drüben massiv. Und gerade vor allem in der Trump-Zeit hat sich das rapide verändert, das Land.
Ja.
Also es ist total gespalten und vor allem die Armut ist extremst gewachsen.
Ja.
Wir haben richtige Straßenzüge, wo nur Homeless sind, mit Zelten und so. Ne?
Also,
das ist
krass. Ja.
Das ist mal, wie gut es angeht.
Ja. Also ich habe es gerade auch am Wochenende gesagt, als ich erfahren habe, dass ein deutscher Mensch aus Deutschland nach Brasilien geflüchtet ist und dort Asyl beantragt hat. Das fand ich schon faszinierend. Irgendwie. Ja. Also das kann ich auch nicht so ganz. Also ist nicht mein Verständnis von Welt.
Nee.
Aber gut, also ich kenne diesen Menschen und seine Beweggründe, also seine tatsächlichen Beweggründe nicht. Aber das fand ich dann schon krass, weil also aus meiner Sicht geht es uns doch mit allem, also und allen Möglichkeiten, die wir auch haben, uns auch, also selbst dann, wenn es uns nicht gut geht, wir mit was nicht einverstanden sind oder wir uns auf den Weg machen wollen, wir Hilfe brauchen, geht es uns gut. Wir haben alle Möglichkeiten in Deutschland.
Ja. Genau. Wenn wir dann nochmal zum Schluss auf das Thema Sucht kommen wollen, wenn man sich überlegt, die Gruppe, wo ich hingehe, kommt aus Amerika und in Amerika gibt es eben nur diese Gruppe, um Suchthilfe zu bekommen. Der andere Weg ist die Betty Ford Klinik, da brauchst du aber Tausende von Dollars. Ja? Und hier sind wir so niederschwellig, dass heutzutage jeder, der eine Opiatsucht hat, substituiert werden kann, dass inzwischen sogar Therapien mit Substitutionsmittel gemacht werden dürfen.
Mhm.
Ja, also, dass die Menschen gar nicht mehr richtig clean werden müssen, um Hilfe zu bekommen, psychotherapeutische, sondern die kriegen sie auch mit diesen Mitteln.
Mhm.
Weil einfach viele gesehen haben, dass das eben nur so ein ganz kleiner Prozentsatz von denen, die so wirklich schwerstofflich abhängig sind, den kompletten Ausstieg schaffen.
Okay.
Ja.
Und glaubst du, dass, also das würde ich dich gerne als letzte Frage noch fragen, glaubst du, dass mit diesen Mitteln, also wenn der Mensch sich doch noch teilweise betäubt, wie hoch ist die Möglichkeit, dann eine aus deiner Sicht erfolgreiche Psychotherapie zu machen? Also mir wird es gerade ein bisschen schwierig, irgendwie mein Gedanke dafür. Also ich glaube, man kann einen Teil, also, aber weil dir das Gespür für dich so fehlt, wird es nochmal schwieriger, oder?
Also ich glaube nur, dass man da eine Sozialtherapie machen kann, also dass praktisch den Menschen geholfen wird in dieser Einrichtung, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen, dass sie vielleicht Freundschaft schließen können, dann einer geregelten Arbeit wieder lernen nachzugehen. Diese Themen sind bestimmt lernbar oder einen Sport zu machen, trotz dieser Mittel. Aber an die eigentlichen Knackthemen gehen sie nicht ran und müssen sie ja auch nicht, weil sie ja nicht mit dem Stoff aufhören.
Ja, genau. Ja.
Okay. Weil, das wollte ich nur sagen, egal ob synthetisch oder natürliche Opiate, die Gefühle sind trotzdem weg.
Ja, genau. Ja, ist so. Genau. Ja, Flo, was möchtest du gerne als Abschluss den Menschen noch mitgeben? Also möchtest du das Thema Dienen nochmal aufgreifen oder was ist dir wichtig so als Abschlusssatz, um nochmal was abzurunden oder wie auch immer?
Dienen ist ein Weg, um zufrieden zu sein. Und ich kann einfach nur jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Wirklich bedingungslos versuchen zu dienen. Also ohne das, was wir am Anfang gesprochen haben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sondern einfach mal das Dienen des Dienenwillens zu tun. Und dann vielleicht überrascht zu sein, was da in einem selber passiert.
Ja, ich möchte das gerne so auch als letzten Satz stehen lassen. Und möchte mich ganz herzlich bei dir für dieses offene und schöne Gespräch bedanken. Freue mich, dich vielleicht mal wieder zu begrüßen und auf jeden Fall dich im Institut wieder zu sehen. Und schön, super schön, dass du dabei bist, Flo. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, für euch war das Gespräch jetzt auch interessant und bereichernd und neugierig machend, ermutigend. Dann haben wir das ein Stück weit erreicht, was ein Podcast vielleicht erreichen soll. Mut machen und inspirieren. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit und dir, Flo, vielen Dank nochmal und ich freue mich, dich wiederzusehen.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Einen schönen Abend.
Ja, danke dir auch.